Ich möchte uns einen Text lesen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7 bis 21, wo es ja auch im Lichte von Pfingsten, was ja noch gar nicht so lange her ist, um die Zusammengehörigkeit der Glaubensgeschwister geht, in der Liebe, die Gott schenkt, und in der Liebe, die durch Gottes Geist auch zum Nächsten durchdringt. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Soweit die Lesung aus der Heiligen Schrift. Und wir wollen nochmal dieses selbe Lied aufschlagen, was wir eingangs gesungen haben, 362, und daraus jetzt Strophe 3 bis 5 singen. Liebe, die für mich gelitten und gestorben in der Zeit. 362.
Liebe, die für mich gelitten und gestorben in der Zeit. Liebe, die mir hat erstritten ewige Lust und Seligkeit. Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Liebe, die du Kraft und Leben, Licht und Wahrheit, Geist und Wort, Liebe, die sich ganz ergeben mir zum Heil und Seelenhort. Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Liebe, die mich hat gebunden an ihr Joch mit Leib und Sinn. Liebe, die mich überwunden und mein Herz hat ganz dahin. Liebe, die ergeb ich mich, dein zu bleiben.
Als Nachklang zu Pfingsten soll uns also deutlich werden, dass das, was einst zu Pfingsten geschah, in uns jetzt pulsieren soll. Nämlich durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes, die nicht mehr den Menschen das eigene suchen lässt, sondern das Werk des Herrn. Es geht nur noch um das, was Gott geschenkt hat. Das soll uns wichtig sein und das sollen wir nicht vergessen. Denn so oft wir das vergessen, verlieren wir uns in uns selbst und wieder in die Dinge der Zeit und werden davon verbraucht. Ein Prüfstein eines siegreichen und Überwinderlebens, eines Glaubenslebens, das Frucht bringt, ist die Liebe Gottes in uns. Je mehr wir von dieser Liebe erfüllt sind und uns dieser Liebe überlassen, wie wir es auch im Lied gesungen haben, uns einfach hineingeben und diese Kraft Gottes wirksam werden lassen, desto reicher wird auch die Auswirkung der Liebe Gottes durch uns zum Nächsten hin sein. Wir können keine Liebe zum Nächsten produzieren, aber wir dürfen Gefäße sein, durch die die Liebe Gottes im Heiligen Geist wirksam ist. Dazu müssen wir Ja sagen. Dazu sollen wir Ja sagen. Und der Apostel Johannes, er wird ja auch beschrieben als Apostel der Liebe, weist deutlich darauf hin, dass das das Geheimnis eines siegreichen Glaubenslebens ist. Das andere ist nur ein Versuch, im Glauben zu leben, im Glauben zu handeln. Aber da, wo Gottes Geist wirksam ist und seine Liebe sich ausbreitet, da findet tatsächlich Glaubensleben und Glaubensarbeit statt. Die Liebe ist die Erfüllung aller göttlichen Gebote. Wir brauchen gar keine Gebote mehr zu beachten, wenn wir in dieser Liebe leben, weil die Gebote automatisch erfüllt werden. In einem Gespräch, das Jesus mit gläubigen Leuten in Israel führte, die ja doch den Gottesdienst und die Qualität des Gottesdienstes von ihren Werken abhängig machten, wies er darauf hin, dass das vornehmste Gebot, nachdem er abgefragt worden ist, das Gebot der Liebe ist. Wir lesen das in Matthäus 22. Viele haben ja die Frage, was muss ich noch tun, um ein glückliches und segensreiches Glaubensleben zu haben? Das hatten die Pharisäer und die Schriftgelehrten auch, diese Frage. Aber diese Frage wurde beantwortet mit dem obersten Gebot Gottes der Liebe. Da sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste Gebot. Und das andere ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und das will Johannes auch hier den Gläubigen deutlich machen. Ihr braucht nicht versuchen, danach zu streben, bessere Werke zu haben, sondern durchlässig zu sein für die Liebe Gottes. Sie regelt alles. Sie regelt alles im eigenen Leben. Sie regelt alles auch durch unser Leben zum Nächsten hin, im Verhältnis zum Nächsten. Sie regelt alles. Gott lieben von ganzem Herzen. Nichts sucht der himmlische Vater mehr bei uns als die Liebe zu ihm. Nichts bringt uns auch in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm. Das suchen wir ja manchmal. Wie komme ich tiefer in die Gemeinschaft mit Gott? Als durch die Liebe, durch den Heiligen Geist zu ihm. Das ist die tiefe Gemeinschaft, die wir mit ihm haben dürfen. Schon durch den Propheten Micha gab Gott Antwort auf diese Fragen der Menschen, was sie denn alles tun müssten, um irgendwie besser mit Gott leben zu können. Da wird die Frage aufgeworfen, ab Vers 6, womit soll ich mich dem Herrn nahen? Ja, das haben wir manchmal auch, solche Frage. Mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen? Und mit einjährigen Kälbern? Soll ich ihm vieles bringen, etwas tun, was ihm gefällt? Wird wohl der Herr Gefallen haben an 4000 Widdern? An unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Und man könnte noch viele Fragen angliedern. Was soll ich tun, um inniger mit Gott leben zu können? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das genügt. Das genügt. Und da ist das Geheimnis der Gemeinschaft mit Gott. Erkennungszeichen eines Gotteskindes ist also diese Liebe. So haben wir gelesen in Vers 7. Die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren. Wer liebt? Und nur der kennt Gott auch. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Das sind einfache Worte, die aber eine klare Sprache haben. Sie unterscheiden einfach zwischen Gemeinschaft mit Gott und Trennung von Gott. Wer nicht in dieser Liebe Gottes lebt, kennt Gott gar nicht. Er versucht, ihn kennenzulernen. Was muss ich tun, damit ich ihn besser kennenlerne? Aber er kennt ihn nicht. Er kommt nicht in das Geheimnis der Gemeinschaft mit Gott. Aber wer in der Liebe ist, der kennt Gott. Und er spricht mit ihm. Und er weiß, was der Herr von ihm auch will. Darum sagt der Herr Jesus auch in Johannes 13 zu seinen Jüngern, ich gebe euch dieses neue Gebot. Ich gebe euch kein anderes Gebot, nur das eine. Dass ihr euch untereinander liebt, denn daran wird man erkennen, dass ihr zu mir gehört. An allen anderen Tätigkeiten weiß man nicht genau, ob ihr wirklich zu Gott gehört. Sieht zwar alles fromm aus, aber gehört ihr wirklich zu Gott? Das kann man nur erkennen an der Liebe, an nichts anderem. Das andere können andere auch tun. Die können viele Opfer bringen. 1000 Widder opfern. Ströme von Öl können sie bringen. Aber man kann nicht erkennen, ob sie wirklich Gott kennen. Aber an der Liebe kann man das erkennen. Oswald Chambers hat ja Anfang des letzten Jahrhunderts, er war ja noch ein junger Mensch, er ist mit 43 Jahren aus der Welt gerufen worden, aber er hat viel von der Liebe Gottes geredet und hat sie auch bei den Gläubigen hinterfragt, sag mal, liebst du wirklich Gott? Das tat er. Er versah einen wichtigen Dienst unter den Soldaten, die am Suezkanal nach dem Ersten Weltkrieg oder im Ersten Weltkrieg Wache schieben mussten und dort stationiert waren. Und er wollte ihnen sagen, ihr braucht die Liebe Gottes, auch zu den Feinden. Habt ihr sie wirklich? Und da hat er zum Beispiel geschrieben mit der Frage, liebst du ihn wirklich? Folgendes, wenn das, was wir Liebe nennen, uns nicht über uns selbst hinausführt, ist es keine echte Liebe. Wenn wir uns vorstellen, Liebe sei ihrem Wesen nach vorsichtig, vernünftig, klug und immer maßvoll, haben wir ihren wahren Sinn nicht verstanden. Das gilt vielleicht für Zuneigung und vielleicht schafft es uns auch ein Gefühl der Wärme, aber Liebe ist so nicht richtig beschrieben. Hast du schon einmal das Bedürfnis gehabt, etwas für Gott zu tun, nicht weil es zweckmäßig oder deine Pflicht war oder dir irgendeinen Nutzen versprach, sondern einfach, weil du ihn liebst? Hast du jemals daran gedacht, dass du Gott etwas geben kannst, was Wert für ihn hat? Oder sitzt du nur da, vertiefst dich in das Wunder der Erlösung und vergisst alles, was du für ihn tun könntest? Ich meine nicht Werke, die man als göttlich und als Wunder ansehen könnte, sondern einfache, normale menschliche Tätigkeiten. Daran könnte Gott erkennen, dass du ihm ganz gehören willst. Hast du schon einmal etwas gemacht, was im Herzen Jesu so etwas hervorgerufen hat wie die Tat Marias von Bethanien, wo Jesus sagt, sie hat ein gut Werk an mir getan? Manchmal scheint es, als ob Gott darauf wartet, ob wir ihm solche kleinen Geschenke machen, nur um ihm zu zeigen, wie echt unsere Liebe zu ihm ist. Gott ganz zur Verfügung zu stehen, ist mehr wert als eine untadelige Lebensführung. Die Sorge um unseren persönlichen Lebenswandel führt dazu, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren und dann machen wir uns unnötig Gedanken, wie wir leben und reden und aussehen sollen, aus Angst, Gott zu beleidigen. Aber die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, so haben wir es auch gerade gelesen im Johannesbrief, wenn wir ihm nur wirklich ergeben sind. Wir sollten uns nicht mehr fragen, bin ich überhaupt von Nutzen und meinen, dass wir ihm nicht von großem Nutzen sind. Es geht gar nicht darum, nützlich zu sein, sondern für Gott selbst wertvoll zu sein. Wenn wir uns ihm wirklich ganz unterordnen, dann handelt er immer und bei jeder Gelegenheit durch uns. Liebst du ihn wirklich? Das ist diese Frage, die ja eigentlich Johannes hier auch an die Gemeinde stellt, an die Gläubigen. Wie sieht es denn aus mit dieser Liebe? Ist sie nur auf dich persönlich fixiert oder ist sie tatsächlich auf den Geber der Liebe fixiert, nämlich den lebendigen Gott? Wenn wir in dieser Liebe stehen, dann heißt es auch, und das schrieb Johannes im Evangelium, dass Jesus Christus Wohnung macht in uns, wenn wir ihn echt lieben. Das heißt, er steuert unser Leben von A bis Z, ohne Ausnahme, weil er dann der Herr unseres Herzens ist. In Johannes 14, Vers 21 steht dazu, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das heißt, der Herr redet mit uns, er führt uns, er leitet uns. Das ist die Auswirkung auch von Pfingsten. Und es heißt dann auch noch weiter im 23. Vers, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Zu Hause sein, das Haus einrichten. Unser Haus wird durch ihn eingerichtet. Unser Leben wird durch ihn eingerichtet. Unser Wesen wird durch ihn eingerichtet. Alles wird durch ihn dann eingerichtet. Er ist der Hausherr, wenn wir ihn doch nur lieben. Dann kommt alles gut. Denn Liebe aus Gott überwindet alles. Alles, einfach alles. Es gibt nichts, was Gottes Liebe nicht überwindet. Der Apostel Paulus hat das auch gelernt, der vorher ja doch ein Mensch war, der mit viel Werken Gott dienen wollte und glaubte auch das Richtige zu tun. Er war nicht gegen Gott, aber er tat bei all seinen Werken immer das Falsche. Grundsätzlich das Falsche, weil er nur aus seinen Gedanken heraus Gott dienen wollte und unsere Gedanken treffen nie das Richtige. Nur Gott weiß, was richtig ist. Und dann schrieb der Apostel später im Römerbrief von dieser wunderbaren neuen Wesensart und sagt, alles, was Jesus in mir tut, das überwindet das Böse. Denn er rühmte sich zunächst und sagt, wir haben Grund, uns zu freuen über die zukünftige Hoffnung, über die Herrlichkeit Gottes, die er uns geben will. Aber wir rühmen uns nicht allein darin, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. War er denn ein Mensch, der gerne Schwierigkeiten hatte? Nein, das war er nicht. Aber er schrieb es deswegen, weil er erfahren hat, dass die Bedrängnis ihn nicht übermannen kann, wenn Jesus der Handelnde ist. Er rühmt sich des Sieges, den er in der Bedrängnis hat, und er schreibt dann weiter, wir wissen nämlich, dass die Bedrängnis in uns Wunderbares fördert, nämlich Geduld, Bewährung, Hoffnung. Und die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Warum nicht? Weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz. Die schafft das. Die bringt uns vorwärts. Und das merken wir besonders in der Zeit der Bedrängnis. Da ist der Sieg da. Da ist die Freude da. Da ist die Überwindung da. Die Liebe Gottes überwindet alles und trägt alles und erträgt alles. Wie zeigte Gott also seine Liebe? Wie haben wir gelesen? Er zeigte zunächst seine Liebe darin, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt sandte. Ein Liebesbeweis Gottes zu uns. Er wollte, der himmlische Vater, dass wir leben, weil wir kein echtes Leben hatten. Er wollte uns zum Leben führen, aber nur durch ihn. Sein Leben in uns ist Leben. Darum steht hier, seine Liebe bewies er, indem er den eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir leben. Hätte er ihn nicht in die Welt gesandt, hätten wir kein Leben. Nur durch diese Sendung und durch die Aufnahme des Sohnes Gottes in unserem Herzen haben wir Leben. Alles andere ist der Versuch eines Lebens und führt letztlich ins Verderben. Nur aus Gott strömt dieses Leben. Jesus Christus liebte uns auch in seinen Leiden. Diese Liebe Gottes, die kann nicht strapaziert werden. Sie ist gleichbleibend. Deswegen steht auch in Johannes 13 im Blick auf die Jünger, die Jesus erwählt hat. Und sicher auch die, die unterdessen schon an ihn glaubten. So wie er sie liebte, liebte er sie bis ans Ende. Das heißt, die Liebe, die hörte niemals auf. Sie hörte niemals auf, selbst am Kreuz hörte sie nicht auf. Selbst in der Marter und Pein hörte sie nicht auf. Diese Liebe konnte sogar unter Schmerzen noch beten, Vater, vergib ihnen. Merken wir, was die Liebe Gottes in unserem Herzen bewirken soll? Das Gleiche nämlich, dass wir auch unter Schmerzen sagen können, Vater, vergib doch. Heile doch, segne doch. Gott sucht die Gemeinschaft mit uns in seiner Liebe, die er in Jesus Christus geoffenbart hat. Er hat selber den Weg zu sich gebahnt, damit wir auf diesem Weg der Jesus heißt, gehen und die Gemeinschaft mit ihm pflegen. Und damit wir dadurch, und liebe Geschwister, das ist mir auch wieder neu wichtig geworden, dadurch, nur durch diese Gemeinschaft, befähigt sind, den Nächsten zu lieben. Wir können den Nächsten gar nicht lieben. Ich bin mir bewusst, mich kann eigentlich gar keiner lieben, wenn er mich richtig kennt. Wenn er nur ein paar positive Seiten von mir kennt, mag er mich vielleicht schon lieben. Aber wenn er mich ganz kennt, dann kann er mich nicht mehr lieben. Er kann mich nur annehmen und lieben durch die Liebe Gottes. Und das ist das Geheimnis der Gemeinde Jesu zu Pfingsten. Ein Herz, eine Seele. Wie haben wir gelesen in Vers 11? Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt? Wenn Gott uns so geliebt hat, dann sollen wir uns auch untereinander lieben. Wenn wir die Liebe Gottes nicht kennen, dann geht das natürlich nicht. Aber wenn Gott uns so geliebt hat und die Liebe hat Raum gewonnen in uns, dann soll das auch weitergehen zum Nächsten. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn aber die Liebe Gottes in uns pulsiert, dann ist Gott da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und nur dann ist er da. Nur dann wohnt er unter uns, weil er sich zu sich selbst und seiner Liebe bekennt. Da, wo seine Liebe ist, ist er da. Wo sie nicht ist, ist er nicht da. Da bleibt er außen. Da kommen immer wieder die Fragen, Herr, was muss ich tun? Was soll ich tun, um näher zu dir zu kommen? Da bleibt man ein Frager. Ansonsten wird man ein Lebender. Gottes Liebe zu uns ist ohne Voraussetzung. Das ist auch so sehr wichtig zu hören. Denn wir haben gelesen, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben. Wir haben ihn gar nicht geliebt. Und doch liebt er uns. Ohne Voraussetzung. Jetzt merken wir, und das will Johannes uns auch mitteilen und der Gemeinde, wenn diese Liebe Gottes in uns pulsiert, liebt sie ohne Voraussetung. Ohne besondere Voraussetzung des Nächsten uns gegenüber. Sie liebt einfach. Was tut sie? Sie betet für den Nächsten. So wie es auch im Galaterbrief steht in Kapitel 6, dass wenn man auch Schwierigkeiten bei dem Nächsten vielleicht sieht, dass jemand gefallen ist und wieder zurechtkommen will, dann betet man für ihn. Man betet für ihn, weil man ihn liebt. Man sagt nicht, na gut, jetzt ist er gefallen, dann bleibt er so. Nein, die Liebe trägt die Last des anderen. Das ist das Gesetz Jesu Christi, so steht es geschrieben. Und das soll uns neu wichtig werden, auch gerade hier am Sonntag nach Trinitatis. Denn diese Liebe Gottes, sie ist langmütig, sie kann zuhören und sie ist sehr, sehr geduldig. Sie ist freundlich, sie nimmt immer zuerst das Beste an. Sie sucht nicht das Negative, um es auf den Leuchter zu stellen, sondern sie sucht das Gute. Sie eifert auch nicht. Und das bedeutet, dass wir in uns den Impuls dann haben, den anderen höher zu achten als uns selbst, weil wir uns selbst gar nicht achten, sondern Gott achten. Was wir sind, sind wir durch ihn. Sind wir nicht aus uns selbst? Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie wird den Nächsten nicht ausprobieren. Sie wird ihn nicht provozieren. Sie wird ihn nicht belasten. Sie bläht sich auch nicht auf. Sie redet nicht von sich selbst allein, sondern sie nimmt sich der Sache des Nächsten an. Sie sucht nicht das Ihre, lesen wir, sondern das Wohl des Nächsten. Das ist all das, was in uns so pulsieren darf durch den Heiligen Geist, so wir ihn empfangen haben, so wir Gott bereits schon kennen. Sie stellt sich auch nicht ungebärdig, benimmt sich nicht unanständig. Man bleibt in der Hoffnung zu Gott und stellt ihm alles anheim, denn die Liebe lässt sich nicht erbittern. Nicht erbittern. Und das Böse rechnet sie auch nicht zu. Das heißt, sie trägt auch nicht nach. So begegnet uns Gott in dieser Weise und will uns durch seine Liebe auferbauen zu seinem Werk und Reich. Ich bin so dankbar, dass der Herr auch mir so begegnet. Wenn er mir immer alles nachtragen würde, was ich falsch gemacht habe, käme ich nie zum Frieden. Aber er begegnet mir anders und macht mir Hoffnung und Mut. Und ich darf wieder aufstehen, selbst wenn ich gefallen bin. Und Liebe bringt Freude ans Licht, lässt Freude aufkommen. Freude über die Wahrheit. Über die Wahrheit, die ich als Mensch nicht kenne, die nur Gott kennt und die er offenbart. In Jesus Christus. Er ist die Wahrheit. Und seine Offenbarung der Wahrheit bringt Freude. Das ist das, was wir haben dürfen, die wir Gott kennen. Und die anderen, die Gott noch nicht kennen, sie sollen ihn diesbezüglich kennenlernen. Gottes Liebe in uns verträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. So steht es geschrieben in 1. Korinther 13. Diese Qualität der Liebe können wir unter den Menschen nicht finden. Diese finden wir allein in Gott. In Gott. Die Frage ist ja, ob diese Liebe schon in mir pulsiert oder immer noch in mir pulsiert. Auch hier hat Chambers mal eine Frage gestellt, ob wir wach sind in der Liebe. Ob wir diese Wachsamkeit haben. Und wie hat er das beschrieben? Er sagt, wenn ich einmal sorgfältig und genau auf Gottes Wort gehört habe, heißt das noch lange nicht, dass ich von nun an immer auf alles achten werde, was er sagt. Dass ich so wenig wahrnehme und beachte, was er sagt, damit zeige ich Gott, wie wenig ich ihn liebe und achte. Wenn ich einen Freund liebe, verstehe ich instinktiv, was er will. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Habe ich diese Woche gegen ein Gebot meines Herrn verstoßen? Wenn ich erkannt hätte, dass es ein Gebot Jesu wäre, wäre ich nicht absichtlich ungehorsam gewesen. Aber die meisten von uns missachten Gott so sehr, dass sie ihn nicht einmal hören. Es ist, als ob er gar nicht zu ihnen gesprochen hätte. Das Ziel meines geistlichen Lebens ist eine so vollständige Einheit mit Jesus Christus, dass ich Gott immer höre und weiß, dass auch er mich immer hört. Wenn ich mit Jesus Christus eins bin, höre ich Gott ständig mit der Wahrheit der Liebe. Eine Blume, ein Baum oder auch ein Christ kann mir vermitteln, was Gott mir sagen will. Was mich am Hören hindert, ist meine Aufmerksamkeit für anderes. Nicht, dass ich Gott nicht hören wollte, aber die entscheidenden Bereiche meines Lebens gehören noch nicht ihm. Sie gehören den Dingen, auch der Arbeit oder meinen eigenen Überzeugungen. Dann kann Gott sagen, was er will. Ich höre ihn einfach nicht. Wer Gottes Kind ist, der sollte immer mit der Einstellung leben: Rede, denn dein Knecht hört. Wenn ich diese Wachheit der Liebe nicht fördere und pflege, kann ich Gottes Stimme nur zu gewissen Zeiten hören. Zu anderen Zeiten bin ich taub für ihn, weil ich auf andere Dinge achte, die ich meine, tun zu müssen. So lebt man nicht, wenn man Gottes Kind ist. Hast du Gottes Stimme heute schon gehört? Das sind auch fragende und mahnende Worte, die mit unserem Text übereinstimmen aus dem ersten Johannesbrief. Von der Liebe, die sich bezeugen will. Wir lasen ja in Vers 17 im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, dass diese Liebe bei uns so vollkommen ist, dass wir ein gutes Gewissen haben am Tag des Gerichtes. Wir fürchten uns vor dem Gericht überhaupt nicht. Wir haben ein gutes Gewissen. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Denn Furcht ist nicht in der Liebe. Wo Furcht ist vor dem Gericht Gottes, vor seinem Wiederkommen, dem Wiederkommen des Herrn, da ist die Liebe Gottes nicht völlig im Herzen. Da fehlt noch etwas. Allein durch Buße und Beugung und demütig sein vor Gott wird diese Furcht ausgetrieben. Die Furcht vor dem Gericht. So steht's hier, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet immer mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Und dann die Aufforderung des Apostels, lasst uns doch ihn lieben. Er hat uns zuerst geliebt, damit wir aus der Furcht herauskommen, aus der Furcht dieser Zeit. Denn die Furcht, so heißt es in einer anderen Übersetzung, sie hat Pein. Gott lieben heißt doch, und das haben wir auch im Johannesevangelium gelesen, gehorsam sein. Auf seine Anweisungen einfach eingehen. Ich habe mich gefreut, erneut diesbezüglich zu lesen, wie der gesegnete König Salomo handelte. Gott hat ihn gepriesen darüber, dass er so aus Liebe handeln wollte. Und da lesen wir in 1. Könige 3, in 1. Könige 3, ab Vers 3, Salomo hatte den Herrn lieb. Ja, wie äußerte sich das? Und er wandelte nach den Satzungen seines Vaters David, nur dass er auf den Höhen opferte und räucherte. Und der König ging hin nach Gibeon und dort zu opfern, denn das war die bedeutendste Höhe und Salomo opferte dort 1000 Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach, du hast an meinen Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan. Wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinem Knecht zum König gemacht, an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein, und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn gut. Das gefiel dem Herrn gut. Also zuerst haben wir gelesen, Salomo aber hatte den Herrn lieb. Ja, aber wie? Ich will gehorsam sein. Ich will tun, was du einfach sagst. Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat, das tun zu dürfen. Und deswegen sprach der Herr zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass du deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir auch, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Salomo hatte Gott lieb. Ich will gehorsam sein, sagt er. Und Gott sagt, das gefällt mir, dass du so betest. Und ich will dir den Gehorsam geben. Und den Rest kriegst du auch noch dazu. Das, worum du nicht gebeten hast. Und ich weiß, dass du das brauchst. Das kriegst du auch noch. Aber du hast mich echt lieb. Und darum schenke ich dir auch meine Offenbarung. Das ist die Mahnung, die wir auch am Sonntag nach Trinitatis nochmal in unser Herz gehen lassen sollen. Denn wir haben auch gelesen in Vers 20 und 21 von 1. Johannes 4, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, das heißt, diese Begegnung mit dem Nächsten stimmt einfach nicht, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Wer Gott liebt, dass der auch gehorsam auf die Stimme Gottes eingeht, um das zu tun, was in der Welt notwendig ist, was wir als Einzelner und als Gemeinde erzeigen dürfen, dem Nächsten gegenüber, in der Gemeinde, im täglichen Leben. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Amen.